Thomas zog eine nachdenkliche Miene. Er sah zu Genevieve, die leicht zitterte, und dann wieder zu Vater Medou. »Sag mir, Vater, war es nicht so, dass Moses mit dem Stab seines Bruders gegen einen Felsen schlug und dann sprudelte Wasser aus dem Stein?« Es war lange her, dass Vater Medou die Bibel studiert hatte, doch die Geschichte kam ihm bekannt vor. »Ja, da war etwas in der Art«, gab er zu. »Vater«, sagte Galalore warnend. »Schweigt«, herrschte Thomas den Ratsherrn an. Er erhob die Stimme. »Cumque elevasset Moses manum«, zitierte er aus dem Gedächtnis, »percutiens virga bis silicem egresse sunt aquae largissime.« Es hatte nicht viele Vorzüge, der Bastard eines Priesters zu sein oder einige Wochen in Oxford verbracht zu haben, doch immerhin hatte er dabei genügend Wissen aufgeschnappt, um die meisten Kirchenmänner in Stottern zu bringen. »Da ihr meine Worte nicht übersetzt habt, Vater«, sagte er zu dem Pfarrer, »erzählt den Leuten, wie Moses gegen den Felsen geschlagen und damit Wasser zum Sprudeln gebracht hat. Und dann erklärt mir, wenn es Gott gefällt, Wasser mit Hilfe eines Stabes zu finden. Warum sollte es dann Unrecht von dieser Frau sein, dies mit einem Zweig zu tun?« Das gefiel der Menge nicht. Unmut breitete sich aus, und nur der Anblick zweier Bogenschützen, die auf der Brustwehr oberhalb der beiden baumelnden Leichen auftauchten, brachte sie zum Schweigen. Der Priester beeilte sich, die Proteste zu übersetzen. »Sie hat eine Frau verflucht und die Zukunft vorhergesagt.« »Was hat sie in der Zukunft gesehen?«, fragte Thomas. »Den Tod«, diesmal antwortete Loret. »Sie hat gesagt, die Stadt würde sich mit Toten füllen und wir würden unbegraben auf den Straßen liegen.« Thomas wirkte beeindruckt. »Hat sie auch vorhergesagt, dass die Stadt unter ihren rechtmäßigen Herrn zurückkehren würde? Hat sie gesagt, dass der Earl of Northampton uns hierher schicken würde?« Schweigen breitete sich aus, dann schüttelte Medou den Kopf. »Nein.« »Dann scheint sie die Zukunft nicht sehr klar zu sehen«, sagte Thomas. »Das kann der Teufel ihr nicht eingeflüstert haben.« »Das Bischofstribunal hat anders entschieden«, beharrte Loret, »und es ist nicht an euch, die Autoritäten anzuzweifeln.« Das Schwert fuhr mit überraschender Schnelligkeit aus Thomas' Scheide. Die Klinge war geölt, um dem Rosten vorzubeugen, und sie glänzte feucht, als er die Spitze in den Pelzbesatz auf Lorets Brust bohrte. »Ich bin die Autorität«, sagte Thomas und drückte ein wenig fester, »und ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Ich kenne euren Bischof nicht, aber wenn er eine Frau wegen ein paar veränderter Rinder für eine Ketzerin hält, ist er ein Trottel. Und wenn er sie verurteilt, weil sie das getan hat, was Gott Moses befahl, dann ist er ein Gotteslästerer.« Er verstärkte erneut den Druck seines Schwertes, woraufhin Loret hastig einen Schritt zurückwich. »Wessen Frau hat sie verflucht?« »Meine«, sagte Loret empört. »Und, ist sie gestorben?« »Nein«, musste Loret zugeben. »Dann hat der Fluch nicht gewirkt«, sagte Thomas und schob das Schwert zurück in die Scheide. »Sie ist eine Begine«, beharrte Vater Medou. »Was ist das?«, fragte Thomas. »Eine Ketzerin«, sagte Vater Medou ein wenig hilflos. »Ihr wisst es nicht. Stimmt's?«, sagte Thomas. »Für euch ist es nur ein Wort. Und wegen dieses Wortes wollt ihr sie verbrennen?« Er nahm das Messer von seinem Gürtel, dann schien ihm ein Gedanke zu kommen. »Ich nehme an«, sagte er zum Ratsherrn gewandt, »ihr beabsichtigt, dem Grafen von Berat eine Nachricht zu schicken?« Loret sah ertappt aus, spielte jedoch den Ahnungslosen. »Haltet mich nicht für einen Narren«, sagte Thomas. »Ich bin überzeugt, dass ihr bereits dabei seid, eine Nachricht zu verfassen. Also, schreibt eurem Grafen und eurem Bischof, dass ich Castillon d'Arbison erobert habe, und schreibt ihnen auch«, er verstummte.